Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Das Thema, das wir heute haben, ist Neues zur Refluxkrankheit. Wir hatten ja erst kürzlich einen Podcast mit Oliver Pech zum Barrett-Ösophagus. Und demzufolge ist natürlich mehr als sinnvoll und auch logisch, dass wir zur Refluxkrankheit allgemein sprechen. Und mein heutiger Gast hierzu ist jemand, der sich so wie keiner in Deutschland, würde ich mal sagen, auskennt mit der Refluxkrankheit. Er hat die aktuelle Leitlinie hauptverantwortlich mitgeschrieben und auch die Leitlinie dazu vor. Und mein Gast heute ist Joachim Labenz. Jochen, herzlich willkommen. Schön, dass du mitmachst.
Ja, lieber Alex, vielen Dank für die Einladung. Das mache ich ausgesprochen gerne.
Ein absoluter Experte. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, Jochen, würde mich natürlich auch interessieren und wie vielleicht auch viele unserer Hörer, wie du denn zu dem Thema Reflux gekommen bist. Vielleicht erzählst du auch so ein bisschen was über deine Vita. Ich hatte dich eigentlich am Anfang immer mehr mit Helicobacter pylori in Erinnerung gehabt. Da könnten wir vielleicht auch mal noch einen Podcast gemeinsam drüber machen. Jetzt ist es der Reflux. Ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was von deiner Person.
Ja, also ich habe Medizin studiert, vor allen Dingen in Mainz und bin dann nach Mainz ins Ruhrgebiet gewechselt an ein akademisches Lehrkrankenhaus. Und da ich nicht ganz ausgefüllt war mit der Tätigkeit, habe ich mich nebenbei habilitiert an der Universität Essen zum Thema Helicobacter pylori. Mit dem Thema habe ich mich intensiv beschäftigt, wie du das schon gesagt hast. Und dann haben wir Mitte der 90er Jahre herausgefunden durch eine Studie, die auch hochrangig publiziert wurde, dass Helicobacter pylori etwas mit der Wirkung von Protonenpumpenblocker zu tun hat. Das verstärkt die Wirkung der Protonenpumpenblocker. Und wir haben festgestellt, dass wenn man den Helicobacter eradiziert, ein Teil der Patienten Refluxprobleme bekommt. Und von da war es naheliegend, sich dem Thema Refluxkrankheit auch zu widmen. Und das habe ich dann in den folgenden Jahren getan. Und mittlerweile glaube ich, dass ich in dem Feld ganz gut aufgestellt bin.
Allgemein, jetzt wenn man so über Refluxkrankheit redet. Also ich habe mir da natürlich auch überlegt, eigentlich ist es ja jetzt so in der tagtäglichen Praxis, wahrscheinlich sowohl jetzt für den Niedergelassenen als auch den Klinikarzt, so auf den ersten Blick, was ziemlich einfach ist. Ja? Es gab bisher eigentlich nur im weitesten Sinne eine Medikamentenklasse. Und die hat man den Patienten halt gegeben, also die Protonenpumpen hämmern. Und wenn es ihm geholfen hat, dann war es gut. Und dann hat man sich mal überlegt, vielleicht mal so irgendwann mal reingucken oder wenn es gar nicht hilft, dass man dann vielleicht nochmal reinguckt. Das ist ja, sage ich mal, relativ banal, was die Theorie betrifft. Aber in der Praxis sieht es dann doch anders aus. Und da habt ihr euch ja auch in der Leitlinie viele Gedanken dazu gemacht. Zunächst vielleicht nochmal zum Allgemeinen. Die erste Frage ist schon mal, mit der Endoskopie. Wir sind ja auch ein endoskopischer Podcast. Und da ist schon mal die erste Frage, weil es auch immer viele Patienten fragen, beziehungsweise auch oft schon mit Endoskopiebefunden kommen. Muss man denn bei jeder Refluxproblematik endoskopieren?
Nein, das muss man definitiv nicht. Also wir haben in Deutschland sicher 15 bis 20 Millionen Menschen, die Refluxbeschwerden haben, ohne dass dann im Einzelfall immer eine Refluxkrankheit gesichert ist. Die können wir gar nicht alle endoskopieren. Diese Ressourcen sind überhaupt nicht da. Und deshalb haben wir in der Leitlinie da ein bisschen umgedacht. Seit Ende der 90er Jahre hieß es eigentlich, wir müssen Symptome kontrollieren, Läsionen müssen abheilen, wir müssen Remission erhalten und wir müssen Krebs verhindern. Das waren so die Therapieziele. Und die haben dazu geführt, dass praktisch alle Leute, die solche Refluxbeschwerden hatten, dauerhaft mit PPI behandelt wurden. Und dann haben wir die Daten für die Leitlinie nochmal re-evaluiert, auch uns neue Daten angeschaut. Dabei stellt man fest, erstens, geringe Refluxösophagitis hat auch 6% der gesunden Bevölkerung. Geringe Refluxösophagitis ist im Regelfall nicht progredient. Warum müssen die alle abheilen? Warum müssen wir Remissionserhalt machen, wenn die Leute zwei oder dreimal im Jahr eine Episode mit Sodbrennen haben? Das kann man auch dann behandeln, wenn es da ist. Und eine Karzinomprävention mit PPI oder auch mit Operation gelingt auch nicht. Das heißt, diese ganzen Therapieziele sind eigentlich weg. Und es bleibt die Symptomkontrolle aus Sicht der Patienten. Und dann kann man natürlich schon irgendwo fragen, wen muss ich denn jetzt endoskopieren? Die meisten, die allermeisten, haben ja überhaupt nichts in der Speiseröhre. Die haben keine Entzündung und die haben auch keinen Barrett-Ösophagus. Und deshalb haben wir gesagt, zunächst mal können wir bei fast allen Patienten erstmal Symptomkontrolle machen. mit Allgemeinmaßnahmen, mit verschiedenen Medikamenten oder Medizinprodukten. Nur bei denen, die langjährige Beschwerden haben, nächtliche Beschwerden haben, die eine positive Familienanamnese für Karzinome des oberen Verdauungstraktes haben oder die Alarmsymptome haben, bei denen sollte primär eine Endoskopie durchgeführt werden. Und bei den anderen machen wir es abhängig davon, wie sich die Symptome kontrollieren lassen. Wenn es nicht gut gelingt, kommt dann sozusagen im zweiten Gang die Endoskopie. Wahrscheinlich wird jeder irgendwann im Leben mal einmal endoskopiert werden, aber ich glaube, da ist auch viel zu viel endoskopiert worden. Und wenn man das ein bisschen zurückfährt, dann ist das auch für die sinnvolle Nutzung der vorhandenen Ressourcen eine vernünftige Entscheidung.
Sehr gut. Also ich nehme jetzt schon mal mit, weniger endoskopieren, ja, obwohl das natürlich auch für viele Patienten, ich meine, die gehen ja auch alle zu Dr. Google in Anführungszeichen, ja, und denken dann immer gleich, wenn sie vermehrt Sodbrennen haben, kriegen sie auch gleich ein Karzinom, was natürlich Quatsch ist, ja. Deswegen denke ich, ist der Hinweis auch mit den Alarmsymptomen, glaube ich, sehr wichtig. Also Gewichtsverlust, Dysphagie, Anämie noch, ja. Du hattest auch schon gesagt, die Familienanamnese ist, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Aber auf der anderen Seite dieses komplette, ich sage jetzt mal PPI-Hörigkeit, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man jetzt nicht mehr so generös PPIs gibt und verschreibt, dass auch so Nebenwirkungen beschrieben wurden, die vielleicht früher nicht so richtig auf der Agenda waren?
Also früher hieß es ja, kann man ins Trinkwasser tun,
dann passiert nichts. Hat ja auch fast jeder bekommen letztendlich.
Genau, ja, ne? Das ist halt so und ist natürlich auch so ein bisschen von der Industrie getriggert worden. Und seit dem Zeitpunkt, wo die PPI frei geworden sind, also generisch, und das war 2006, seitdem schaut man etwas genauer hin. Man muss allerdings kritisch dazu sagen, es werden unfassbar viele Nebenwirkungen durchs Dorf getrieben, so will ich das mal vorsichtig sagen. Die Datenlage dazu, also die wissenschaftlich plausible Datenlagen dazu, ist eher dürftig. Ja, insbesondere die Dinge, die die Menschen aufregen, wie Demenz, Osteoporose, Karzinomentstehung, da gibt es keine unterstützende Datenlage dazu. Das ist alles aus Assoziationsstudien. Die haben eben nicht die Möglichkeit, Kausalität zu belegen. Es gibt eine große randomisierte kontrollierte Studie, Pantoprazol gegen Placebo über 3 Jahre bei 18.000 Patienten. Da ist außer einer geringen Erhöhung der Magen-Darm-Infektrate gar nichts bei rausgekommen. Dann gibt es vergleichende Studien zur Funduplicatio bis zu 12 Jahre Follow-up. Ist auch nichts bei rausgekommen im Vergleich zur Funduplicatio. Also aus meiner Sicht sind das erstmal weiterhin sichere Präparate. Dennoch, allein aus der Wirkung kannst du gewisse Nebenwirkungen erwarten, wenn du in die Säure eingreifst. Und eine medikamentöse Therapie, die nicht sein muss, die sollte man auch beenden. Das ist, glaube ich, gute Medizin, wenn wir das so machen würden.
Jetzt oute ich mich mal selbst auch als Refluxkranker. Ich sag dir vielleicht so meine Erfahrungen und du kannst dann auch sagen, ob sich das auch so mit der Leitlinie ein bisschen deckt. Also PPIs wirken super, aber sie wirken nicht sofort. Ne? Also das heißt, man hat ja manchmal so das Problem, dass man akut Sodbrennen hat und dann ist natürlich so die Frage, was kann ich dann machen? Also dann gibt es die Antazida, aber dann denkt man sich immer, naja, die Antazida, die legen halt so ein bisschen, sag ich mal, so eine Schicht auf die Schleimhaut, aber ob es dann wirklich besser wird, ist die Frage. Und dann ist natürlich auch die Frage, wann muss ich denn jetzt nun tatsächlich zur Endoskopie gehen? Also wenn ich jetzt dauerhaft einen Protonenpumpenhemmer nehmen muss, über, sage ich mal, doch vielleicht ein halbes Jahr lang oder so, besteht da nicht vielleicht doch die Notwendigkeit, dass man mal einen Status erhebt? Oder was würdest du mir raten jetzt, wenn ich dein Patient wäre?
Es kommt darauf an, wie immer im Leben. Also grundsätzlich ist es bei dieser bedarfsadaptierten Behandlung, unterscheide ich immer zwischen direkten und indirekten Säurehämmern. Die direkten, das sind die Antazida oder was auch hilft, sind Alginate etc. oder Heilerde. Gibt es viele Dinge, die wirken innerhalb von Minuten. Und die indirekten, die wirken ja über die Reduktion der Säureproduktion. Und das dauert mal eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden. Und dazu zählen die H2-Blocker und die PPI. Deshalb sind das aus meiner Sicht für eine Bedarfstherapie keine geeigneten Medikamente. Warum die schnell wirken, ist meistens so, dass durch das Trinken bei der Tablette sozusagen das Refluat schon rausgespült wird. Das ist eigentlich das Trinken das Entscheidende und gar nicht der PPI. Das ist diese Situation. Was die Frage angeht, einmal gucken. Das ist, glaube ich, ein genuines Bedürfnis, was viele Patienten haben. Sie haben ein chronisches Problem und sie möchten da doch einmal genauer Bescheid wissen und möchten vor allen Dingen, dass da nichts Schlimmes ist. Deshalb mache ich das im Regelfall schon so, wenn ich sehe, da ist jemand PPI-abhängig, ja, der braucht halt sein PPI, das über Monate oder vielleicht Jahre, dass man dann einmal reingucken sollte, um zu gucken, hat denn Barrett Oesophagus ja oder nein. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Thema an der Stelle erledigt und man kann die Patienten beruhigen, weil dann wahrscheinlich auch keiner entstehen wird. Aber das wäre so die Art und Weise, wie ich persönlich damit umgehe. Unbedingt machen muss man das nicht. Ne? Okay. Aber wir haben in der Leitlinie extra gesagt, langjährige Beschwerden sind ein Grund zu endoskopieren. Oder auch der Patientenwunsch. Ja, wenn jemand das irgendwo auf seiner Festplatte hat, Mensch, ich kriege da Krebs oder ich kenne einen in der Nachbarschaft, der da Krebs gekriegt hat, da kannst du reden, wie du willst. Da so musst du dann einmal endoskopieren. Was wir nicht möchten ist, dass jemand, der jetzt mal 14 Tage Sodbrennen hat, sofort endoskopiert wird. Was wir insbesondere nicht möchten, ist, dass die mit unauffälligen Befunden dann jährlich kontrolliert werden, immer mal einmal nachgucken. Das weißt du ja auch aus der eigenen Praxis. Die blockieren dir die anderen Termine und Ressourcen. Und das wollten wir ganz gerne versuchen zu reduzieren.
Ja, macht ja Sinn. Jetzt hattest du dich, ich kann mich nur erinnern, auch, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber zumindest früher weiß ich, dass du hattest dich auch immer eingesetzt für sogenannte Refluxzentren. Und diese Zentren ist ja auch immer eine Diskussion, was ja auch immer wieder in diesem Podcast auch reinkommt. Wer darf was machen? Wo müssen wir welche Patienten hinschieben? Jetzt frage ich mal ein bisschen provokant, wenn das jetzt nun so einfach ist, dass man nur an den Symptomen irgendwie orientiert ist, warum brauche ich dann ein Zentrum?
Also die Refluxkrankheit ist entgegen der weitläufigen Annahme eine komplizierte Krankheit in jeder Hinsicht. Mhm. Das fängt an mit der korrekten Diagnose, mit der Impedanzperimetrie, mit den komplizierten Diagnosekriterien, die da sind, hochauflösende Manometrie, die du brauchst, Endoskopie, gut, das können viele, aber genau hingucken ist auch nicht überall so verbreitet. Du brauchst einen guten Pathologen. Das sind alles Dinge, wo ich meine, dass diese spezialisierte Diagnostik, die ja auch nur an wenigen Zentren verfügbar ist.
Und auch nur für wenige Patienten ja wahrscheinlich auch notwendig
ist, oder? Genau. Und um diese der Patienten sollten sich die Refluxzentren kümmern. Also die Menschen, die eben mit dem üblichen Management, ja, mit PPIs, mit normaler Endoskopie und so weiter nicht zurechtkommen, gehören aus meiner Sicht in so ein Zentrum, damit dann adäquate Diagnostik gemacht wird. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist dann, wenn du eine Antirefluxoperation in Erwägung ziehst. Da gibt's gute Daten aus Skandinavien, die zeigen, dass das auch von dem Workload in deiner Abteilung abhängt. Ja, die haben gefunden, dass wer weniger als 47 Operationen pro Jahr macht, hat höhere Morbidität und Mortalität, also schlechtere Ergebnisse. Und das ist immer so ein Argument zu sagen, ja, das sollte man in entsprechenden Zentren konzentrieren. Nun werden in Deutschland ungefähr 10.000 Patienten pro Jahr operiert. Und dann kann man sich ja überlegen, wie viele Zentren man braucht, um diese letztendlich zu operieren. Also das ist so ein bisschen der Hintergedanke, die schwierigen Patienten mit der spezialisierten Diagnostik und die Antirefluxoperation in der Hand des Erfahrenen.
Aber vielleicht, also dass ich es auch richtig verstehe, weil das kennen wir ja auch alle, dass doch Patienten zum Teil operiert werden, die einfach eine Abneigung haben gegen PPIs. Ne? Aber das reicht ja nicht aus. Also wir kennen ja auch alle diese Patienten, die dann fast, ich würde es jetzt mal sagen, bös gesagt, zum OP-Krüppel werden. Ja? Die dann irgendeine Stenose bekommen, dann Gasblut und im Endeffekt haben sie dann vielleicht sogar eine Achalasie dahinter stehen. Ja. Also da auch nochmal, Operation heißt auch nicht einfach jetzt die Alternative zum PPI, sondern Operation, wenn dann nur, wenn sie adäquat auch die Refluxkrankheit gesichert ist, zum Beispiel durch eine Impedanzmessung, durch eine Manometrie.
Definitiv. Also man darf die Anforderung für eine Operation nicht runterschrauben. Das wäre, glaube ich, ein großer Fehler, sondern es muss eine chronische Refluxkrankheit, also länger als 12 Monate, muss irgendwo gesichert sein. Es muss gesichert sein, dass die Symptome, die beklagt werden, auch auf den Reflux zurückzuführen sind. Ja, du hast ja manchmal, die haben noch einen Reizmagen, Reizdarm dazu und so weiter, was natürlich nach der Operation definitiv nicht verschwinden wird, sondern eher vielleicht sogar noch schlimmer wird. Richtig. Also diese Kriterien müssen alle erfüllt sein. Meines Erachtens muss auch ein Zwerchfellschaden, eine Hernie da sein, die man dann tatsächlich korrigiert. Das ist ja das Wesen der Operation. Und wenn jemand mit PPI komplett gut zurechtkommt, dann muss man immer die Frage stellen, was erwartet man sich dann von einer Operation? Besser als gut zurechtkommt kann man nicht. Man kann aber durchaus, und du hast die Nebenwirkungen genannt, auch negative Erfahrungen mit einer Operation machen. Es gibt solche Menschen, die das gerne wollen. Die wollen das irgendwo korrigiert haben. Man muss da gut drüber sprechen. Und wenn es dann gemacht wird bei gesicherter Refluxkrank und so weiter, dann ist das irgendwo okay. Aber ich würde das persönlich nicht großzügig als Alternative zu einer gut funktionierenden PPI-Therapie anbieten. Ich glaube, das würde über das Ziel hinausschießen.
Wichtiger Hinweis, glaube ich, den wir auch gerne weitergeben, so weil dann doch immer wieder manches falsch gemacht wird. Ja. Jetzt auch Stichwort Refluxzentren, was ja auch immer viele Patienten wissen wollen oder auch zum Teil auch übers Internet oder sonst wo irgendwie Informationen bekommen, sind ja auch diese endoskopischen Verfahren. Und da ist es ja so, dass, also ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang im Geschäft, das ging ja schon vor 20 Jahren, glaube ich, oder so los, mit allen möglichen. Dann war es wieder komplett vom Tisch und irgendwie poppt dann doch immer wieder was raus. Jetzt mal ein ganz ehrliches Statement deiner Meinung nach. Siehst du denn irgendwie da irgendeine Option, dass das irgendwann mal funktioniert? Oder ist es nicht doch vielleicht so, also es hat mir mal ein chirurgischer Freund gesagt, der Hubertus Wolsner, der gemeint, dieses Sphinkter ist einfach zu komplex für uns Endoskopiker oder für diese relativ banalen Verfahren, um dort längerfristig irgendwas erreichen zu können.
Also da hätte er zunächst mal völlig recht. Es ist halt so, dass du von innen nur irgendwo was an der Öffnung machen kannst. Also sobald eine Hernie im Spiel ist oder sowas, bist du eigentlich raus als Endoskopiker. Ja, es gibt ja jetzt welche, die machen innen was und lassen dann operativ noch die Hernie reparieren. Also das halte ich alles für Quatsch und überzogen. Das sollte man nicht tun. Es gibt diese Patienten, die haben so eine Hiatusinsuffizienz. Ich benutze ganz gerne diese Hill-Klassifikation 2-3 und haben nachgewiesenen Reflux, haben noch keine Hernie. Und da kann man, wenn das unbedingt gewünscht wird, zum Beispiel so eine Endoplikation, dieses GERD-X-Verfahren, was wir in Deutschland dafür zur Verfügung haben, machen. Und da gibt es eine scheinkontrollierte Studie, die ist in GATT publiziert, die dann so bei 2/3 der Patienten auch durchaus ein länger anhaltendes, ganz gutes Ergebnis gebracht hat. Das finde ich okay, aber das ist eine absolute Ausnahmesituation. Von diesen Patienten gibt es halt erstens nicht viele und dann muss man es tatsächlich auch gut machen und gut machen können, also die entsprechende endoskopische Expertise haben und auch die Expertise für dieses Verfahren. Das ist jetzt für einen erfahrenen Endoskopiker kein Hexenwerk, aber trotzdem finde ich, ist das etwas, was eine Ausnahmeindikation sein kann für eben solche hochselektierten Fälle. Also ich sehe das in der Breite, sehe ich das gar nicht.
Ich glaube, das ist ja auch das Problem, warum dann viele Firmen, ne, man hat immer so vor Augen, so ein Viertel der Bevölkerung ist refluxkrank, gigantischer Markt für so eine Firma, da müssen ja mehr oder weniger Millionen von Patienten behandelt werden mit einem endoskopischen Verfahren und unterm Strich sind es dann so wenige, die dann noch übrig bleiben, dass die Firmen dann pleite machen, bevor es, sage ich mal, groß irgendwie angewandt wird. Ne? Also auch hier nehmen wir mit letztendlich gegen eine Fundoplicatio, wenn denn nun wirklich interventionell was nicht medikamentös gemacht werden soll, bleibt eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer noch die Fundoplicatio der Goldstandard, kann man so.
So steht's auch in der Leitlinie drin. Das ist halt das Verfahren mit der allergrößten Erfahrung weltweit und die meisten Operateure haben große Erfahrung mit dem Verfahren und meine Erkenntnis, was die Chirurgen angeht, der Chirurg soll das nehmen, was er besonders gut kann und besonders häufig gemacht hat. Da gibt's ja den langjährigen Streit zwischen Nissen-Funduplikatio, also volle Manschette und Teilmanschette. Das wird auf keinem Kongress aufgelöst, dieser Konflikt. Also ich bin der Meinung, jeder soll das machen, was er wirklich gut beherrscht. Wo ich ein bisschen Probleme mit habe, es gibt auch so einige, die machen so selbstgestrickte Operationen. Da habe ich ein wenig Probleme, also ohne rationale Datenbasis, dann sowas den Patienten zu empfehlen. Aber ansonsten Funduplikatio ist Standard. Es sollen aber durchaus aus meiner Sicht auch neue Methoden evaluiert werden. Das muss ja nicht das letzte Wort sein. Du hast es ja erwähnt, Funduplikatio hat durchaus relevante Nebenwirkungen beim Teil der Patienten und Verfahren wie zum Beispiel der Magnetring oder das Endostim-Verfahren, was jetzt momentan nicht mehr auf dem Markt ist oder jetzt neu das Refluxstopp-Verfahren, ein sehr intelligentes Verfahren aus meiner Sicht. Das sind alles so Dinge, das soll man an entsprechenden Zentren evaluieren und am besten dann mit Funduplikatio irgendwann vergleichen. Und dann wissen wir, ob das genauso gut oder besser oder schlechter ist. Und das ist, glaube ich, Medizin oder evidenzbasierte Medizin, die wir gerne sehen würden. Du würdest die gerne sehen und ich genauso.
Und viele Patienten, denke ich, dann auch, wenn es denn nun passt. Jetzt war das schon so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Eine Sache würde ich ganz gerne noch von dir wissen, dieser sogenannte stille Reflux in Anführungszeichen, beziehungsweise auch der schwach oder nicht saure Reflux. Da gab es ja auch sogar eine New England Journal Arbeit, wo auch hier eine Funduplicatio sich als wirksam gezeigt hat, obwohl man es genau liest, naja, sind es dann doch relativ wenige Patienten. Aber was kannst du denn hier, sage ich mal, noch so aus deiner Trickkiste auspacken, was man den Patienten empfehlen kann?
Gut, stiller Reflux, finde ich, ist zunächst mal irgendwo ein ganz übles Wort. Wenn man das googelt, dann findet man ja in entsprechenden Internetforen, da geht es ja immer um die extraösophagealen Beschwerden, also ja, Kloßgefühl, ja, ja. Heiserkeit, ja, ja. Zungenbrennen und ja. so weiter. Das hat höchst selten etwas mit dem von uns angesprochenen gastroösophagealen Reflux zu tun. Der einzig wirklich halbwegs überzeugend gesicherte Zusammenhang ist der Husten. Bei allen anderen ist das höchst fraglich. Und wenn man da tatsächlich irgendwo überlegt, bis hin zu einer Operation zu gehen, dann sollte man hundertprozentig sicher sein, dass zumindest pathologischer Reflux vorliegt und nicht nur aufgrund dieser Symptome dann operiert werden. Also wir als Gastroenterologen werden gut beraten, wenn eben möglich, diesen Begriff zu eliminieren. Ja, der ist unglücklich. Der nicht saure Reflux, ja, es ist schon so, dass man durch nicht sauren Reflux auch Beschwerden bekommen kann. Die sind meistens nicht so stark, aber das ist schon durchaus möglich. Den können wir ja dank Impedanzperimetrie durchaus nachweisen. Früher haben wir das Billitec-Verfahren gemacht, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und wenn diese schwach sauren Reflux-Episoden tatsächlich mit Symptomen assoziiert sind, dann kann man natürlich versuchen, was dagegen zu tun. Es gibt nicht viel Medikamentöses, muss man fairerweise sagen. Ja, man kann natürlich versuchen, dann irgendwelche Dinge, die so eine gewisse Schutzschicht in der Speiseröhre bilden, beispielsweise Heilerde oder Neobianazid oder Alginate oder so etwas einsetzen, in der Hoffnung, dass das die Symptome lindert. Oder man kann auch gewisse Schwellenmodulation mit niedrig dosierten Antidepressivum machen. Prokinetika wirken nicht in der Speiseröhre. Was man versuchen kann, ist sonst auch noch, allerdings mit Nebenwirkung behaftet, Tonisierung des unteren Esophagus-Sphinkters mit Baclofen. Und natürlich in völlig aussichtslosen Fällen, also therapeutisch aussichtslosen Fällen, kommt natürlich auch eine Antirefluxoperation irgendwo in Betracht. Es gibt eine Studie, die allerdings in Kombination mit PPI, die auch Gallensäurebindner eingesetzt hat, mit, sagen wir mal, marginalem Erfolg. Also wenn man gar nichts weiß, kann man das natürlich auch nochmal versuchen. Aber es ist schwierig, ne? Das ist tatsächlich schwierig.
Gibt es denn irgendwelche neuen Medikamente, die möglicherweise auf uns zukommen, die sich da, sagen wir mal, als hilfreich erweisen könnten?
Ja, also insbesondere in der Säureschiene gibt es neue Medikamente. Das sind die sogenannten PCABs, reversible Protonenpumpenblocker. Die haben große Vorteile. Sie wirken mit der ersten Dosis und nicht volle Wirkung erst nach 5 Tagen, wie bei den PPI. Sie wirken deutlich länger, sie haben eine deutlich längere Plasma-Halbwertszeit. Das heißt, man muss sie nicht irgendwie an Mahlzeiten koppeln. Und sie sind zumindest in Studien bei schwerer Ösophagitis deutlich wirksamer als die herkömmlichen Protonenpumpenblocker. Ob sie auch in der Symptombehandlung jetzt bei, ich sag mal, organisch leichteren Fällen Vorteile bieten, bleibt abzuwarten. Das weiß ich tatsächlich nicht. Und ansonsten sind momentan Präparate eher die so aus dem Bereich der Medizinprodukte kommen, pflanzliche Präparate, Alginate beispielsweise, Heilerde kann man hier erwähnen, das Polyprotect kann man erwähnen. Also die haben alle in Studien gezeigt, dass da Wirksamkeit ist. Und die haben den großen Vorteil halt, die werden vom Körper nicht aufgenommen. Das heißt, deren Sicherheitsprofil ist günstiger als PPI. Und von daher gesehen ist das immer ein Versuch wert.
Schön. Wunderbar. Jochen, wir sind schon am Ende von dem Podcast angekommen. Ich versuche es jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also Symptome ist das Relevante. Für Symptome haben wir eben nicht mehr nur die PPIs. Wir haben noch eine ganze Reihe von anderen, vielleicht so lokal protektiven Substanzen, die du erläutert hast, die eigentlich früher, die man überhaupt nicht empfohlen hat, wenn man gesagt hat, die helfen eh nichts. Aber inzwischen weiß man, die helfen sehr gut, wenn man die Symptome kontrollieren möchte. Wir haben auch gelernt, dass letztendlich der komplexe Refluxpatient sicherlich in einem Zentrum weiter untersucht werden sollte, was die Methoden betrifft, Manometrie, Impedanzmessung und so weiter und vor allem vor einer etwaigen Operation, das immer durchgeführt werden sollte mit den endoskopischen Verfahren. Naja, dann warten wir halt nochmal ab. Vielleicht kommt ja wieder mal was. Immer wieder was Neues. Es bleibt spannend. Wo ich mir sicher bin, ist, dass du weiter am Ball bleiben wirst, was dieses Thema betrifft. Du kennst dich hier perfekt aus und es ist ja eigentlich so mittlerweile fast schon zu deinem Hobby wahrscheinlich nicht, aber es ist sicherlich das Thema, das dich jetzt nicht loslassen wird, auch die nächsten 5 Jahre, gehe ich da recht in der Annahme.
Also da hast du völlig recht, das Thema fasziniert mich irgendwie, weil bei einer scheinbar trivialen Erkrankung doch so viele Fragen heute noch offen und ungeklärt sind und neue Therapiemethoden gesucht werden und es kommen ja auch immer wieder neue diagnostische Methoden. Also es bleibt auch von der wissenschaftlichen Seite her spannend und das weißt du genauso gut wie ich, das ist das, was uns fasziniert.
So ist es. Super. Ja, herzlichen Dank für die kompetenten Antworten und dass du hier mitgemacht hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, es hat es ebenfalls gut gefallen. Ich glaube, wir haben alle heute viel gelernt und sagen nochmal gemeinsam Danke an Herrn Labenz. Und ansonsten geht es in 14 Tagen weiter mit der nächsten Folge von Good Morning Endoskopy. Die nächste Folge in 14 Tagen wird eine spezielle Folge sein. Es wird eine Kongress-Sondersendung in Anführungszeichen sein vom DGEBV, der ja Anfang April in Berlin stattfinden wird. Bis dahin freue ich mich auf ein Wiederhören. Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.